bei den Voraussetzungen für den Ältestendienst. Wir hatten die eindeutigen Voraussetzungen besprochen und begonnen, die nicht so eindeutigen zu besprechen. Zuallererst braucht es Zeit. Und wer zwar die Begabung hat und andere Voraussetzungen erfüllt, aber nicht Zeit hat, kommt nicht in Frage für einen solchen Dienst, weil er ihn da nicht tun kann. Und ein Hirte muss diesen Dienst tun können. Eine zweite Voraussetzung, die etwas relativ ist, ist die der Begabung. Ich befürchte, dass in christlichen Kreisen gerade dieser Gedanke der Nicht-Eindeutigkeit nicht zur Genüge berücksichtigt wird, als ob es um kategorische Begabung handeln würde. Das ist relativ. Man muss nicht vollkommen sein, man muss nicht sehr viel können, um Ältester zu sein. Man muss aber ein bestimmtes Maß von Begabung aufweisen. Vergessen wir nicht, dass in der Apostelgeschichte 14, das ist ein sehr gutes Beispiel, die Ältesten, die dort eingesetzt werden, noch gar nicht lange Christen sind. Das heißt, wir dürfen nicht zu viel von angehenden Ältesten erwarten. Es wird auch zum Teil davon abhängig sein, wie alt die Gruppe von Christen bereits ist, wie lange besteht sie schon. Hat es sehr reife Christen dort, dann wird es Älteste brauchen, die auch für diese ein Vorbild abgeben können. Also punkto Begabung. Aber welche Begabung braucht es, um Hirte zu sein? Hier müssen wir wieder untergliedern. Eine Begabung zum Führen braucht es, denn ein Hirte geht voran, ist ein Leitender, ein Führender. Römer Kapitel 12, Verse 6 und 8. Hier sollte ich vielleicht etwas sagen zur Übersetzung, zum Text selbst. Und ich nehme mir also Zeit dazu, zu einem kleinen Exkurs. Der Satz beginnt mit Vers 1. Ich mache darauf aufmerksam, dass die Verse 1 bis 8 ein durchziehender Satz sind. 1 bis 8, ein durchgehender Satz. Ich rufe euch auf. Das ist der Kernsatz, der das Ganze bestimmt. Ich rufe euch auf. Das andere gliedert sich an diese drei Wörter, an diese vier Wörter auf. Ich rufe euch auf. Durch die Ermahnung, Erbarmungen Gottes und so weiter, sie sollten ihren Leib darbringen. Warum? Es handelt sich doch um die Gemeinde, die ja geistlich ist. Aber wenn wir hier auf Erden im Leib Jesu und mit dem Leib Jesu dienen, dann werden wir es mit unserem Körper zu tun haben. Und dieser Körper ist aber nicht bekehrt. Er ist nicht vom Heil erfasst. Er ist nicht wiedergeboren. Er wird noch einmal wiedergeboren werden, wenn Jesus kommt. Aber noch ist er es nicht. Und dadurch lebe ich in einer Spannung. Ich bin innerlich in der neuen Welt, äußerlich in der alten, vergänglichen. Aber ich darf in der vergänglichen Welt mit dem himmlischen Teil Gott bereits dienen. Aber jetzt muss dieser Leib ganz bewusst dem Herrn ausgeliefert werden, sonst macht er sich gern selbstständig. Kapitel 8, Vers 13. Kennt ihr die Stelle? 8, Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr daran zu sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes zum Tode bringt, nicht des Fleisches, des Leibes, des guten Teiles. Mein Leib ist von der Sünde gekennzeichnet. Und die Sünde bedient sich des Leibes, um seine Wünsche zur Erfüllung zu bringen. Und von daher treibt es den Leib zur Selbstständigkeit, zur Autonomie von Gott, zur Selbstständigkeit von Gott. Und diese autonomen, selbstständigen Handlungsweisen des Leibes müssen abgebrochen werden, müssen gestoppt werden, müssen zum Tode gebracht werden, zum Aufhören gebracht werden, damit der Heilige Geist Raum hat in diesem Leib. Hier haben wir einen Schritt vor Kapitel 6, Vers 13, denke ich, ist es, wo dieser Leib mit seinen Gliedern Gott dargebracht werden soll. Aber bevor das geschieht, muss er aufhören, der Sünde zu dienen. Und da muss er dem Herrn dargebracht werden, auch so in Römer Kapitel 12. Also, dieser Leib muss ganz bewusst dem Herrn dargebracht werden, um ihm zu dienen und nicht sich selbst zu dienen. Viele Christen tun das nicht. Sie leben in ihrem Leib, wie wenn sie bestimmen dürften. Der Leib gehört meinem Herrn und er hat den Willen des Herrn zu tun. Paulus geht so weit, dass er seinen Leib boxt, mit Fäusten schlägt. Jetzt kommst du mit, Junge. Du gehörst jetzt meinem Herrn. Du tust nicht, was du willst. Du wirst jetzt gefälligst mir gehorchen und ich will dem Herrn gehorchen. Ja? Ganz bewusst gehört dieser Leib dem Herrn. Ja? Nicht wie ich will, sondern wie der Herr will. Dies ist keine zweite Erfahrung, wie man oft anhand dieser Stelle lehrt. Also, der Leib muss Gott dargebracht werden. Und weitere Aufforderung, das ist die erste, jetzt fordert er zum zweiten auf. Und passt euch nicht der Zeit dieser Welt an. Auch das versäumen viele Christen zu tun, sich nicht anzupassen. Ganz von selbst passen sie sich an. Sondern, und jetzt kommt die dritte Aufforderung. Ich rufe euch auf, Brüder, verwandelt euch durch Erneuerung eures Denksinnes. Ja. Die Sichtform. Verwandelt euch. Tut ihr das? Sorgt ihr für Verwandlung? Ja, aber das muss der Herr tun. Das sollst du tun. Das soll ich tun. Ja. Bevor der Herr etwas tun kann, muss ich mich zu ihm zur Verfügung stellen. Ich bin verantwortlich für meine Verwandlung. Verwandelt euch durch Erneuerung eures Denksinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei. Denn der muss getan werden, und zwar mit dem Leib, mit dem Körper. Der gute und angenehme und vollkommene. Denn, jetzt kommt die Begründung, drei Aufforderungen, jetzt kommt die Begründung. Denn ich sage einem jeden unter euch, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, und er hat auch Gnade für euch, wird er gleich sagen, dass er sich nicht für hoch halte, nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt, wieder dieses relative Wort, was sich geziemt, was sich gebührt. Das ist kein festes, klares Gesetz, das muss im Sinn sein. Und das kommt in den Sinn durch das Evangelium, durch die neue Geburt, durch den Heiligen Geist. Und darüber sollte die Gemeinde sich einig sein. Sie sollte einen Konsens haben über das, was sich geziemt, was sich gebührt. Das ist nicht jedem freigestellt nach seinem Geschmack. Ja. Was sich gebührt, nicht von sich halte, denn zu halten, nicht mehr von sich halte, denn zu halten sich gebührt, sondern dass er darauf bedacht sei. Und diese Aufforderung beziehungsweise diese Ermahnung wird jetzt den ganzen Rest des Textes bis Ende Vers 8 prägen. Eine gesunde Haltung einzunehmen, das heißt, gesunden Sinnes und züchtig zu sein. Wie? Wie Gott einem jeden ein Maß des Vertrauens zuteilte. Für was? Zum Dienst, nicht zum Heil. Es braucht Glauben, es braucht Vertrauen, um ihm zu dienen. Ein Maß des Vertrauens Gott gegenüber. Wofür darf ich dem Herrn vertrauen? In meinem Maße des Dienstes. Das heißt, was ist der Maß? Das ist das Maß meines Dienstes. In diesem Maße will ich dem Herrn vertrauen. Ja? Und wie viel darf ich mir selbst zutrauen? Ein Maß des Selbstvertrauens. Der Gegenstand des Vertrauens wird nicht genannt. Er sagt nur Vertrauen, Glauben. Ein jeder hat ein Maß des Glaubens in Betreff des Dienstes, nicht Betreff des Heils. Es geht hier um Dienst. Gottesdienst, Vers 1. Denn, jetzt kommt der Rahmen dieses Dienstes, gleich wie wir an einem Leibe viele Glieder haben, nicht aber alle Glieder dieselbe Verrichtung, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne Glieder voneinander, haben Gnadengaben, mit denen wir Aufgaben wahrnehmen, verschieden nach der uns gegebenen Gnade. In Vers 3 hat er gesagt, mir ist Gnade gegeben und Kraft dieser Gnade tue ich jetzt meinen Dienst an euch. Ich rufe euch auf, ich unterweise euch. Aber auch ihr habt Gnade bekommen, Vers 6. Und mit dieser Gnade und mit den Gnadengaben aus dieser Gnade tut jetzt jeder seinen Dienst im Rahmen des Vertrauens des Maßes, das Gott euch zuteilte. Und niemand halte sich für mehr als dieses Maß. Jeder bleibe in seinem Maße, Vers 3. Jeder halte so viel, wie Gott ihm zugeteilt hat. Wenn Prophetie, das heißt, wenn die Gnadengabe Prophetie ist, so habe man eine gesunde Haltung, nach Vers 3, gemäß dem entsprechenden Verhältnis des Vertrauens. In Verbindung mit diesem Maß der Gnadengabe und des Dienstes. Wenn Dienen die Gnadengabe ist, dann habe er diese Haltung in diesem Maße beim Dienst. Dann tue er diesen Dienst so. Wenn es der Lehrende ist, im Lehren. Wenn es der Aufrufende und Zusprechende ist, im Aufrufen und Zusprechen. Der Mitteilende in der Einfalt. Der Vorstehende im Fleiß. Der Barmherzigkeit Übende in der Freudigkeit. Dieser Text fordert uns, hier braucht es Köpfchen, hier braucht es Ausharren, Vermögen. Das heißt, bis wir Vers 8 Ende gelesen haben, gilt es immer noch, alles seit Vers 1 im Kopf zu behalten. Sonst kriegen wir nicht die Bedeutung jedes Satzteiles mit. Jeder Satzteil will wie ein Orangenteilchen in Verbindung mit dem Rest des ganzen Textes gebracht werden. Das heißt, ganz besonders ist Vers 6 in Verbindung mit Vers 3 zu bringen. Manche Übersetzer oder Ausleger tun, als ob das nur unmittelbare Verbindung hätte. Der ganze Text ist ein organischer Satz. Und mich dünkt, dass wir in Vers 6 die Fortsetzung von Vers 3 haben. Und in diesem Sinne ruft er auf. Denn gerade die Verse 6 bis 8 sind von jeher exegetische Probleme gewesen. Ein exegetisches Problem. Also, wir waren bei der Begabung. Jeder von uns hat seine Begabung. Und diese Begabung ist eine Gnadengabe, kommt aus der Gnade der Liebe Gottes. Und in diese Gnadengabe ist ein Maß und stellt ein Vertrauen, eine Vertrauensmöglichkeit dar. In diesem Maße, dieser Gabe, darf ich dem Herrn vertrauen, meinen Dienst wahrzunehmen. Ich kann also nicht sagen, ich kann nichts tun, denn ich kann es. Und ich darf dem Herrn vertrauen, um Gnade, mit dieser Gnadengabe dem Herrn zu dienen. Der Vorstehende im Fleiß, wir sind beim Vorstehenden. Aber es nicht jeder Vorstehende, nicht jeder Hirte hat gleich starke Begabungen. Auch da sind sie verschieden. Es gibt nicht ein besonderes Maß oder ein Gewicht, so und so viel Kilogramm von Begabung für alle Ältesten. Nein. Auch Paulus gibt zu in 1. Timotheus 5, dass der eine mehr arbeitet, der andere weniger. Ja? Das müssen wir berücksichtigen. Aber er muss etwas an Führungsaufgabe aufweisen. Er muss ein Vorsteher sein. Es muss sich zeigen, dass er in gewissem Maße vorangehen kann. Das griechische Wort für Vorsteher heißt eigentlich Vorangeher, Vorangehender. Jemand, der vorangehen kann, den Weg zeigen kann. 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5. Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, wisst um die, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen oder euch vorangehen. Das sind also die Hirten. 1. Timotheus 5, Vers 17. 5, 17. Die Ältesten, die in edler Weise vorstehen, hier haben wir den Text, auf den ich vorhin hinwies, oder vorangehen, halte man doppelter Ehre wert. Er muss also eine gewisse Gabe zum Führen haben. Und wie im natürlichen Leben gibt es einige, die können es noch besser als andere tun. Aber er muss auch eine Begabung zum Reden haben. Petrus teilt alle Gnadengaben auf in zwei Gruppen. Mit einigen Gnadengaben braucht es einen Mund oder für einige Gnadengaben. Für andere Gnadengaben braucht es keinen Mund. Da braucht es eine Hand. Der Hirte muss mit dem Mund dienen. Er muss lehren können, aufrufen können und so weiter. Und dazu braucht es also eine gewisse Begabung, diesen Mund aufzutun und etwas zu sagen, das Hand und Fuß hat. Titus 1, Vers 9. Titus 1, 9. Einer, der sich an das zuverlässige Wort der Lehre hält, also er gebraucht Worte, er verkündet. 1. Petrus 4, da ist die Stelle, wo Petrus aufteilt in zwei Gruppen. 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11. Wobei jeder, so wie er eine Gnadengabe empfing, euch damit dient. Und jetzt kommt die Aufteilung. Tut es wie edle Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, als einer der Worte Gottes spricht. Wenn jemand dient, also praktisch, dieses Dienen im engeren Sinne, als einer, der es aus der Stärkung tut, die Gott darreicht. Er muss also reden können. Zweitens muss er lehren können. Das ist allgemeine Begabung zum Reden, aber speziell wird er zu lehren haben. In Epheser 4, Vers 11 werden Hirten als Lehrer bezeichnet. In 1. Timotheus 3, Vers 2 sagt Paulus ebenfalls, wer als Aufseher in Frage kommt, muss lehren können. So auch in Titus 1, in Vers 7 erwähnt er die Männer, um die es geht, das sind die Aufseher, und diese in Vers 7 genannten, sollen, wie ich eben gelesen habe, in Vers 9 lehren können, mit dem Wort der Lehre umgehen können, in rechter Weise, überzeugender Weise. Zum Reden gehört das Aufrufen. Leider wird an dieser Stelle das griechische Wort meistens wohl oder sehr oft, allzu oft, mit Ermahnen übersetzt. Das deutsche Wort Ermahnen hat heute einen negativen Klang. Ich empfinde etwas Bedrückendes, wenn ich Ermahnen höre, als ob ich etwas Falsches getan hätte. Das deutsche Wort Ermahnen ersetzt oder übersetzt zu Recht ein anderes griechisches Wort, und das heißt Nouthesia. Es muss nicht negativ klingen, aber es gehört dorthin. Es bedeutet erinnern oder auch warnen. Warnend erinnern. Aber dieses Wort, das wir hier haben, ist nicht Nouthesia, sondern Parakalein. Das heißt aufrufen. Manchmal kann es mit trösten übersetzt werden. Es ist ein sehr breites Wort. Es schließt sehr viel ein. Die evangelistische Verkündigung kann Aufruf heißen. Trost kann Aufruf heißen. Ermahnung im eigentlichen Sinne kann auch ein Aufrufen sein. Es schließt also sehr viel ein. Ermahnen selbst als ständige Übersetzung wäre zu eng. Also ein Hirte sollte aufrufen können. Wer sich ein Bild machen will von diesem Wort, nicht aber Griechisch kennt, darf meine Übertragung, die Briefe des Neuen Testamentes, zur Hand nehmen. Dort habe ich versucht, konsequent zu übersetzen, und er kann sich diese Stellen einmal anschauen. Vielleicht kann er das mit einer Konkordanz tun. Er kann das deutsche Wort ermahnen aufschlagen in einer normalen Konkordanz und dann sich die Texte ansehen und dann vergleichen mit dieser Übersetzung, welches Wort bei diesen Texten hier gebraucht wird. Und wird hier aufrufen gebraucht, dann weiß er, jetzt habe ich einen solchen Text und dort steht nicht ermahnen, sondern aufrufen. Und so kann man sich dann ein besseres Bild machen von dieser Aufgabe. Aber mit den üblichen Übersetzungen ist das sehr schwer, sich ein Bild zu machen von dieser Aufgabe eines Hirten. Hat man aber eine griechische Konkordanz, dann ist es sehr viel leichter. Ich würde übrigens empfehlen, eine Konkordanz sich zuzulegen, wenn man es sich leisten kann. Und es wäre eine spezielle Anschaffung. The Englishman's Greek Concordance. Das heißt, es gibt, glaube ich, nicht so etwas im Deutschen, es ist eine Konkordanz, in der die Stichwörter in Griechisch aufgereiht sind oder angegeben sind und der Text bzw. die Texte, in welchen dieses griechische Wort vorkommt, befinden sich in der englischen Sprache, sind aus der englischen Bibel genommen. Und auf diese Weise kann man sich ein sehr gutes Bild machen von einem bestimmten griechischen Wort oder Begriff. Das ist eine sehr große Hilfe. Wir könnten so etwas in der deutschen Sprache schon gebrauchen. Das Lehren. Ein Hirte ist ein Lehrer. Was ist aber Lehren? Könnten wir einen kleinen Exkurs machen zu Johannes, Evangelium Johannes, Kapitel 1. Vers 35. Am folgenden Tage stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger standen dort. Und als er auf Jesus blickte, der vorüberging, sagte er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach oder gingen ihm hinterher. Als Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sagte er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi. Und jetzt fügt Johannes hinzu, in Klammern: Das heißt übersetzt Lehrer. Aber rein sprachlich stimmt das nicht. Wir haben hier ein Beispiel von zwei Arten von Übersetzung. Sinngemäßer Übersetzung oder rein sprachlicher Übersetzung. Rein sprachlich übersetzt heißt Rabbi, das ist ein aramäisches Wort, heißt es mein Herr. Wieso kommt Johannes darauf, jetzt mit Lehrer zu übersetzen? Weil es jetzt nicht um die sprachliche Übersetzung geht, sondern um den Sinn, in welchem diese zwei Jünger Jesus angesprochen haben. Wie übersetzt man das? Ja. Das heißt, wir können nicht immer konkordant bzw. konstant übersetzen. Wir werden auch auf den Zusammenhang achten müssen. Und in diesem Fall, sagt Johannes, bedeutet Rabbi Lehrer, weil dieser Titel, mein Herr, der war, der für einen Lehrer gebraucht wurde. So hieß ein Lehrer. Und sagte man Rabbi, dann meinte man damit Lehrer. Aber es ist bedeutungsvoll, dass ein Lehrer als Herr angesprochen wurde. Und das ist, was wir mitnehmen wollen. Ein Lehrer ist immer eine Autorität. Übrigens ist jeder indikative Satz eine Autorität. Wenn Sie sagen, ich sitze, ist das eine Autoritätsaussage. Das heißt, eine Wahrheitsbekundung. Sie bringen etwas zum Ausdruck. Sie bringen eine Tatsache zum Ausdruck. Und diese Tatsache ist als Tatsache eine gewisse Autorität. In diesem Sinne ist jeder von uns früher oder später einmal ein Lehrer. Wir stellen nicht nur Fragen oder geben Befehle, sondern wir geben Auskunft. Und diese Auskunft hat Kraft, Aussage. Sie ist das, was ist. Sie stellt das, was ist, dar. Ein Lehrer ist einer, der, darf ich sagen, beruflich oder das ist seine Aufgabe, jetzt anderen zu sagen, was die Wahrheit ist, was es um die Tatsachen um Gott ist. Er sagt, gib Tatsachen weiter über Gott. Und das sind Autoritätsaussagen. So ist es und nicht anders. Oder er kann auch Befehle geben. Gott sagt, tut dies. Und ich gebe diesen Befehl weiter an euch. So stellt er vor Gott eine gewisse Autorität für Menschen dar. Dieses haben wir als Menschen zu tun. Wir schulden es Gott. Ein Lehrer ist also eine Autorität. Und gerade deshalb ist es, dass Paulus in 1. Timotheus 2 gesagt hat, wie wir in der vorigen Stunde lasen, 1. Timotheus 2, dass eine Frau, die ja diese Rolle im Leben nicht hat, diese Aufgabe auch dann nicht wahrnehmen kann. Es liegt nicht in ihrem Wesen. Lehren ist also ein Weitergeben von Tatsachen oder Wahrheiten als Autorität. Drittens, oder eine dritte Aufgabe des Redens, aufrufen, nee, da waren wir doch schon, ja. Ich springe hin und her, wie ist das? Ich bitte um Entschuldigung. Aufrufen, Titus 1, Vers 9, Römer 12, Vers 8, darüber hatte ich wohl schon gesprochen. Jetzt eine dritte Voraussetzung, das war die Voraussetzung der Begabung, der relativen Begabung, die relative Voraussetzung der Begabung. Wir kommen zu einer weiteren, nicht so eindeutigen Aufgabe. Der dritten, Charakterreife. Das bleibt eine relative Aufgabe oder eine Voraussetzung, weil jeder von uns ein Wachsender ist, beziehungsweise noch nicht fertig ist. Und das werden wir auch nicht sein, bis Jesus kommt. Das heißt, wenn die Schrift sagt, dass ein Ältester eine gewisse Charakterreife vorzuweisen hat, dann wird das in einem beschränkten Maße der Fall zu sein haben. Apostelgeschichte 14, Vers 23. Die Stelle, die ich schon mehrere Male angeführt habe. Vers 23, nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde, übrigens, was ist hier Gemeinde? Hat Paulus Gemeinden gegründet? Haben Sie schon mal gelesen davon, dass Paulus und Barnabas oder jemand im Neuen Testament Gemeinde gründete? Alles schweigt, das muss nicht heißen, dass es nicht so wäre, aber eine gegenteilige Antwort bekomme ich nicht. In der Tat lesen wir davon nicht. Gemeinden werden im Neuen Testament nicht gegründet. Es sei denn, man an die Menschen als Christen denkt, sie werden im Evangelium, im Wort Gottes gegründet, in der Gnade und so weiter, aber nicht als Vereine oder als eine organisierte Gruppe von Christen. Was heißt hier denn Gemeinde, wenn sie nicht organisiert waren? Das sind die Gruppen von Christen, die entstanden waren, als Paulus und Barnabas kurz zuvor, vielleicht einige Wochen zuvor, durch die Gegend zogen, Ikonium, Antiochien, Ikonium, Lystra, Derbe, und dort das Evangelium verkündeten. Und es bekehrten sich Menschen. Und diese Mehrzahl von Christen an einem Ort heißen jetzt unvermittelt Gemeinden, ohne dass berichtet wird, dass mit diesen Christen etwas Besonderes vorgenommen worden war. Sie heißen nicht Missionskreise, sie heißen nicht Hauskreise, sie heißen nicht provisorische Gemeinde, sondern sie heißen einfach Gemeinden, das heißt Gruppen von Christen. In diesen Gruppen von Christen, heißt es in Vers 23, haben sie Älteste erwählt oder besser bestimmt, zu Ältesten bestimmt. Nachdem sie das getan haben, hatten, übergaben sie diese unter Gebet und Fasten dem Herrn. Es ist also eine ernste Angelegenheit gewesen, die also einen Verzicht auf Speise mit sich brachte. Fasteten und übergaben sie dem Herrn, an welchen sie zum Glauben gekommen waren oder an welchen sie geglaubt hatten. Und dann gehen sie wieder weiter. Also, diese jungen Christen, die eigentlich noch nicht lange im Glauben an Jesus Christus stehen, werden schon bereits zu Ältesten ernannt oder bestimmt, weil sie im Vergleich zu anderen Christen in derselben Gruppe ein gewisses Maß an Charakterreife aufgewiesen haben, die sie zu Genüge, in diesem Fall zu Genüge, zu Ältesten werden ließ. 1. Petrus 5, Vers 3. nicht als solche, die über ihr Los herrschen, sondern als solche, die Vorbilder der kleinen Herde werden. Genügend Charakterreife, um ein Bild im Christenwandel zu sein. 1. Timotheus 3, hier etwas ausführlicher. 1. Timotheus 3. Vers 2. Dementsprechend soll der Aufseher, merken wir uns, die erste Voraussetzung ist nicht Begabung, sondern Charakter. Untadelig sein. Man soll ihn nicht anklagen müssen. Das heißt nicht, dass er sündlos sein muss, sondern es soll kein Grund da sein, ihm etwas nachzuweisen. Mann einer Frau, nüchtern, gesunden Sinnes, das heißt auch gleichzeitig züchtig. Was ist aber ein Sinn, der gesund ist? Wieder ein relatives Wort. Wir haben schon einige gehabt, geziemend, gebührend, jetzt nüchtern, gesund. Merken wir, dass das keine eindeutig definierte oder zu definierende Ausdrücke sind? Das sind Ausdrücke, die von uns verlangen, dass wir eine Vorstellung davon haben. Und da ein solches Wort an jeden Christen geht, dieses Wort Gottes an einen jeden von uns, ist es uns persönlich nicht überlassen, zu urteilen, was Gesundheit ist, was Nüchternheit ist, was sich geziemt, was sich gebührt. Merken wir, wie weit weg wir sind vom biblischen Konsens, von biblischen Maßstäben in unseren Gemeinden, wo alles praktisch oder so vieles einfach erlaubt wird, wo man experimentiert, wo es jedem überlassen ist gleichsam, zu denken, wie er denken will, wo jeder sein Denken dann auch wiederum einbringen darf. Nach meinem Dafürhalten ist es so, manche Hauskreise sammeln sich in diesem Zeichen und gehen dann wieder auch auseinander in diesem selben Zeichen. Sieh, der Abend vergeht unter diesem Zeichen. Man bringt seine Auffassung mit und geht mit derselben nach Hause. Ja. Man hat sie also zusammengetragen, wie wenn man sie sich gegenseitig anschauen wollte. Ja, das ist auch noch interessant. Und dann geht man wieder nach Hause. Anstatt, dass man Schulter an Schulter vor den Herrn tritt und fragt, was hast du gesagt? Und jetzt werde ich meine Meinung deiner Meinung anpassen. Ich füge mich. Noch ein Wort für Befehlen oder für Autorität im Neuen Testament. Es ist uns nicht zu überlassen, welcher Ton mir gefällt, welche Farbe mir gefällt, welche Form mir gefällt, was mir schmeckt und so weiter, sondern es gibt in der Heiligen Schrift eine Vorstellung, die wir zu übernehmen haben, auch wenn wir bisher keine Antenne dafür hatten. Keine. Wir fangen einmal irgendwo an, uns der Schrift anzupassen. Einfaches Gehorsam. Ja. Wir fragen nicht, was würde dann die Welt denken. Das interessiert Gott gar nicht, was die Welt denkt. Er ist gar nicht beeindruckt von der breiten Meinung der Welt. Gott, der Schöpfer, hat seine eigenen Vorstellungen. Und die Gemeinde Gottes ist eine Insel von Menschen in der Menschheit, um Gottes Vorstellungen zu zeigen. So denkt Gott. Ja. Und deshalb sind wir anders als die Welt. Weltfremd? Genau, weltfremd. Ja. Wir müssen einmal einige alte Ausdrücke wieder ausgraben und neu verwenden. Sie waren nicht schlecht, inklusive Tradition. inklusive Gesetzlichkeit. Das ist kein schlechtes Wort, kein böses Wort. Die Bibel fordert von uns, gesetzlich zu sein. Nicht wankelmütig, hin und her getrieben von jedem Winterlehre, sondern gesetzt. So ist es, ja. Gehorsam. Zurück zu Kapitel 3, 1. Timotheus. Nüchtern, gesunden Sinnes, wenn wir nicht wissen, was ein gesunder Sinn ist, was ein züchtiger Sinn ist, was ist Zucht? Was ist Sittsamkeit? Gastfreiheit oder Gastfreundlichkeit können wir uns schon besser vorstellen, ja. Aber diese anderen Ausdrücke, die sind uns durch den Einfluss der Welt entglitten. Wir empfinden es als Bevormundung, wenn jemand uns sagt, das ist nicht sittlich. Nicht wahr? Aber Paulus sagt, wir sollen einander gehorchen, einander uns unterordnen. Jeder Christ darf mir sagen, wo es lang geht. Ich darf es auch prüfen. Aber zunächst einmal höre ich es mir an. Jeder Christ. Was sittsam ist, gastfrei, geschickt zum Lehren. Jetzt kommt die Begabung für den Dienst. Aber bis anhin war es Charakterangelegenheit. Nicht einer, jetzt geht er wieder zum Praktischen, nicht einer, der sich lange beim Wein aufhält. So eher das Griechische zum Ausdruck gebracht. Warum so lange? Weil der Wein so dünn war, so wenig Prozente hatte. Und es brauchte schon einige Zeit, bis man benebelt war. Er sollte also nicht dort seine Zeit verbringen, einmal. Es braucht Zeit für seine Aufgaben. Und zweitens, er sollte nüchtern sein und nicht sich benebeln. Nicht jemand, der sich lange beim Wein aufhält. Nicht ein Schläger oder ein Schlägertyp. Nicht auf schändlichen Vorteil aus. Das muss nicht Geld sein. Das griechische Wort bedeutet Vorteil. Nicht einmal besonders Gewinn, sondern es ist noch breiter als das. Mehr wird gefordert von einem Ältesten. Er sollte nicht auf Vorteile aus sein, sondern er sollte dem Herrn gefallen wollen. Sondern gelinde, wieder ein relatives Wort, ja? Was heißt schon gelinde? Der eine ist schroff, sagen wir, der andere, ja, feinfühlig und so weiter. Der eine ist schroff, sagen wir, der andere, ja, feinfühlig und so weiter. Wollen wir uns von der Schrift her, wollen wir getränkt sein mit dem Wort Gottes, mit den Formulierungen des Wortes Gottes, so dass der Heilige Geist uns ein Bild geben kann von Gelinde, von Lindigkeit. Nicht streitsüchtig, nicht schnell streiten. Es gibt Christen, da kannst du kaum einen Satz anbringen, schon fängt der Streit an. Irgendwie eine Konfrontation, irgendwie ist Spannung da. Nicht so, ein Hirte sollte geduldig sein auf diesem Gebiet. Frei von der Liebe zum Gelde. Die Liebe gehört Menschen, nicht dem Geld. Ja. Frei von der Liebe zum Geld. Einer, der dem eigenen Hause wohl vorsteht oder vorangeht. Frau und Kind zeigt, welchen Weg man einschlagen sollte. Und Frau und Kinder sollten bereit sein zu folgen, nicht voranzugehen. Die Welt steht auf dem Kopf, nicht wahr? Heute sagen die Frauen und die Kinder, wo der Vater hingehen soll, wo es lang geht. Ja. Einer, der dem eigenen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder mit aller Würde in Unterordnung hält, wenn jemand dem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für eine Gemeinde Gottes sorgen? Dort soll er sich also zuerst bewähren. Nicht ein Neubekehrter, das ist schon klarer, damit er nicht, weil er aufgeblasen wurde, junge Christen können schnell hochmütig werden, deshalb nicht zu viel Verantwortung gleich, weil er aufgeblasen wurde, in das Urteil des Teufels falle, das heißt ein ähnliches Urteil erfahre. Er soll aber auch ein gutes Zeugnis von den Außenstehenden haben. Es wird von Christen erwartet, dass sie wissen, wer Christ ist und wer nicht Christ ist. Und von denen, die nicht Christen sind, ist es auch wünschenswert, dass man ein gutes Zeugnis hat. Damit er nicht in Schmach falle und in die Schlinge des Teufels. Jetzt haben wir die zweite Erwähnung des Teufels. Dieses Mal die Schlinge. Der Teufel gebraucht seine Schlingen und in diese Schlinge wollen wir nicht fallen. Das sind also sehr praktische Anweisungen und Beschreibungen, besonders des Charakters eines, der Ältester werden soll. Titus, wir nehmen uns die Zeit, auch noch die Voraussetzungen bei Titus uns anzusehen. Sie sind ähnlich. Titus 1, Vers 5. Aus diesem Grunde ließ ich dich in Kreta zurück, damit du fortfahren möchtest, das Fehlende zu ordnen und von Stadt zu Stadt Älteste einsetzen möchtest, wie ich dir anordnete. Diese Aufgabe ist nicht absolut. Diese Aufgabe ist an eine Voraussetzung geknüpft. Das heißt, Titus muss nicht unbedingt in jeder Stadt Älteste einsetzen. Erstens müssen es solche Städte sein, in denen es Christen hat. Zweitens müssen es solche Älteste sein oder solche Männer sein, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Hat es diese Männer nicht, dann muss Titus dort bei diesen Christen keinen Ältesten, dann muss er nicht einen Ältesten einsetzen. Nur wenn er die Voraussetzungen erfüllt. Vers 6. Wenn einer, der in Frage käme, unanklagbar ist. Mann einer Frau, Kinder hat, die treu sind, nicht unter Anklage stehen wegen Ausschweifung. Was ist Ausschweifung? Wieder ein etwas unklares Wort, worüber wir uns klare Vorstellungen zu machen haben, damit wir gehorsam sein können. Oder weil sie sich nicht unterordnen, denn es hat der Aufseher als Haushalter Gottes, unanklagbar zu sein, zum zweiten Mal sagt er es, nicht selbstgefällig. Das ist schon klar. Da muss jeder sich selbst prüfen. Warum tue ich etwas? Um mir selbst zu gefallen oder um dem Herrn zu gefallen? Nicht zornmütig. Nicht ein Gemüt, das sich schnell reizen lässt. Nicht dem Wein hingegeben, ähnlich wie bei Timotheus. Nicht ein Schläger, wie dort. Nicht einer, der auf schändlichen Gewinn aus ist, sondern gastfrei. Übrigens, ich merke, ich muss dies kontrollieren, ob es dasselbe Wort ist wie bei Timotheus. Ich merke manchmal, dass die Übersetzung korrekturbedürftig ist. Sondern gastfrei, ein Freund des Guten. Was ist gut? Weißt du, Klaus? Ja, das ist schon einmal etwas. Ja, ein Freund Gottes. Sehr gut, sehr gut. Wir wissen nicht immer, ob etwas gut ist oder nicht. Es gehört, sagt der Hebräerschreiber, zur Reife, dass man weiß, was gut ist und was böse ist. Junge Christen wissen das nicht sofort. Es muss gelernt werden. Und wenn sie mit anderen Christen in Verbindung stehen und mit der Schrift, dann sollten sie es bald erfahren. Wir machen Pause, dieses Mal eine längere.